Selbst wenn man zwei Unternehmen fusioniert, weiß man, das ist eine ordentliche Herausforderung. Eine Fusion von 9 ist natürlich ein Wahnsinn.
Das ist das, was bei uns wirklich sauer aufstößt und was es wirklich massiv ärgert, dass wir nicht mehr selber entscheiden können, was mit unserem Eigentum, was mit unserem Geld passiert.
Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
Wer krank ist oder ein Kind erwartet, der kann sich in Österreich auf die Krankenversicherung verlassen. Bei einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit wird die Unfallversicherung aktiv und wenn jemand aufgrund des Alters zum Beispiel nicht mehr arbeiten kann, dann sichert die Pensionsversicherung mit Pensionszahlungen den Lebensunterhalt ab. Gemeinsam bilden die Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung die Sozialversicherung. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgehört, Vorgedacht. Mein Name ist Barbara Kasper aus der ÖGB-Kommunikation.
Die Sozialversicherung, die ist das Herz unseres Sozialstaats. Das System hat in Österreich Tradition mit Wurzeln, die bis ins Mittelalter zurückreichen. Und historisch gesehen war die Selbstverwaltung der Sozialversicherung mehrheitlich in den Händen der ArbeitnehmerInnen in unserem Land. 2018 hat die damalige schwarz-blaue Regierung dem ein Ende gesetzt und eine Sozialversicherungsreform auf den Weg gebracht. Hallo, auch von mir. Ich bin Peter Leinfellner, ebenfalls aus der ÖGB-Kommunikation. Hören wir zu Beginn nach, was der damalige Vizekanzler H.C. Strache im Vorfeld der Reform versprochen hat.
Kanzler Kurz und ich garantieren, dass es keinesfalls zu Leistungskürzungen für Patienten kommen wird. Es geht lediglich um den Abbau von Bürokratie, den Abbau von Hürden beim Zugang zu den Leistungen für die Patienten, Doppelgleisigkeiten, Verflachung von Hierarchien und Effizienzsteigerungen im System.
Das war ein nachgesprochenes Zitat vom damaligen Vizekanzler H.C. Strache. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum es so wichtig ist, dass die Sozialversicherung zurück in die Hände der Arbeitnehmerinnen kommt, in welchen Punkten die Reform der Sozialversicherung gescheitert ist und warum Österreich dennoch auf sein System stolz sein kann. Dazu begrüßen wir Ingrid Reischl, leitende Sekretärin des ÖGB. Hallo.
Hallo.
Und Andreas Huss, Obmann der österreichischen Gesundheitskasse. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, die Sozialversicherung war 2018 ganz oben auf der Reformagenda der damaligen Bundesregierung. Wir haben ja dazu auch gerade ein Zitat gehört. Warum war das der Politik seinerzeit so wichtig, Ingrid?
Das Ziel, so meine Einschätzung der damaligen Bundesregierung, war es, die Arbeitnehmer zu schwächen. Es wurden die Arbeitnehmervertreter und innen aus allen Gremien drastisch reduziert und es wurde die sogenannte Parität eingeführt. Das heißt, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind seitdem gleich vertreten, in gleicher Anzahl vertreten. Das führt zu einer absoluten Mehrheit der ÖVP und in der Dachorganisation sogar zu einer Mehrheit der Arbeitgebervertreter.
Kannst du auch ganz kurz ausführen, worum ging es bei dem Umbau tatsächlich?
Also versprochen wurde zuerst einmal eine Funktionärsmilliarde. Das heißt, man hat gesagt, man spart eine Milliarde bei den Funktionären. Da sind sie dann selbst drauf gekommen, dass sich das nicht ausgeht, weil die meisten Funktionäre 40 Euro Sitzungsgeld bekommen haben und die höchstrangigen Funktionäre damals 3.900 Euro. Dann wurde versprochen, es wird eine Milliarde in der Verwaltung gespart. Verwaltung in der Sozialversicherung heißt aber, es geht da um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und selbst wenn man jeden Beschäftigten in der Sozialversicherung gekündigt hätte, wäre keine Milliarde übergeblieben, weil die Verwaltung überhaupt keine Milliarde ausgemacht hat. Das heißt, es war eigentlich klar, dass die eine Milliarde, die es geben soll, dass es die gar nicht geben kann.
Andreas, es war jetzt schon die Rede von Entmachtung und von Verschiebung der Machtverhältnisse. Warum ist das problematisch?
Also ihr habt im Vorspann ja erwähnt, die Sozialversicherungsidee geht sozusagen historisch sehr, sehr weit zurück und Sozialversicherung, Krankenversicherung war ursprünglich eigentlich Selbsthilfe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da haben sich Arbeitnehmer in Unterstützungsvereinen etwa zusammengetan, haben in eine Kasse Geld einbezahlt und haben sich dann Statuten geschrieben und haben gesagt, wenn ein Arbeitnehmer dann krank wird, dann bezahlen wir aus der Kasse die Arztkosten, die Medikamente, die Freistellung von der Arbeit, weil wenn jemand krank war, dann hat er natürlich nichts verdient, Krankengeld gab es ja keins. Und so ist die Idee einer solidarischen Krankenversicherung eigentlich entstanden. Und als um die 1880er Jahre dann diese Sozialversicherungsidee, diese Selbsthilfeidee dann in Gesetze gepackt wurde, nämlich in Krankenversicherungsgesetze, hat man eben gesagt, naja, aber die Dienstgeber sollen eine gewisse Kontrollfunktion dort bekommen. Also wir reden noch von der Monarchie, wo man den Arbeitnehmern also nicht wirklich vertraut hat, dass die da mit dem Geld sorgsam umgehen. Jetzt hat man den Dienstgebern sozusagen eine gewisse Kontrollfunktion in der Sozialversicherung eingeräumt und das hat bis 2018 eigentlich genauso funktioniert. Es war immer klar, das Geld, das in der sozialen Krankenversicherung liegt, ist Geld der Arbeitnehmer, ist Eigentum der Arbeitnehmer. Und mit dem Jahr 2018 hat es hier einen Paradigmenwechsel gegeben. Da haben die Dienstgeber ganz plötzlich behauptet, sie bezahlen ja mit den sogenannten Dienstgeberbeiträgen, die ja auch wir als Arbeitnehmer arbeiten in Wirklichkeit, mehr als die Hälfte der Beiträge in die Krankenversicherung ein. Und aus dem Grund ist es aus ihrer Sicht recht und billig, wenn sie auch die Hälfte der Mitsprachemöglichkeiten dort haben. Also sie entscheiden, was wir Arbeitnehmer mit unserem Eigentum tun können. Und das ist eigentlich ein Skandal.
Ingrid, ich würde jetzt gern wieder zu dir kommen. Der ÖGB hat damals schon seinerzeit bei den Reformankündigungen der Regierung Alarm geschlagen und dann jahrelang auf die Schwächen dieser Reform aufmerksam gemacht. Die Kritik hat dann letztlich auch der Rechnungshof bestätigt. Wir können jetzt auf die letzten fünf Jahre zurückschauen. Wenn ich dich jetzt frage, was ist deine Antwort? Wo liegen die großen Schwachpunkte dieser Reform von 2018?
Einen Schwachpunkt haben wir besprochen, das ist das Zurückdrängen der ArbeitnehmerInnenmehrheit. Das zweite war dieses Mega-Fusionsprojekt. Es wurden die neuen Gebietskrankenkasse zu einer ÖGK fusioniert. Das heißt, es wurden 9 Unternehmen fusioniert, dazu noch teilweise Betriebskrankenkassen. Selbst wenn man 2 Unternehmen fusioniert, weiß man, das ist eine ordentliche Herausforderung. Und eine Fusion von 9 ist natürlich ein Wahnsinn. Es wurde auch ganz stark zentralisiert. Es wurden die Landesstellen massiv entmachtet. Die haben aber gewusst, was geht regional vor sich, was macht regional Sinn. Und ich glaube, diese starke Zentralisierung war etwas, was heftig zu kritisieren ist und auch zu ändern wäre.
Du hast die Fusion jetzt schon angesprochen. Die Gewerkschaften und der ÖGB haben diese Fusion ja stark kritisiert. Hat man da zur Regierung nicht durchdringen können, auch im Vorhinein, weil man ja auch davor gewarnt hat?
Also wir hatten keine Chance, wurden auch nicht gehört. Ich war irgendwann einmal bei der damaligen Sozialministerin Hattinger eingeladen, aber die haben kein Interesse gehabt für unsere Argumente.
So eine Kassenfusion bedeutet ja auch immer eine extreme Belastung für die Mitarbeiterinnen, kann ich mir vorstellen, Andreas, oder?
Es ist absolut richtig, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa der ÖGK haben das Tagesgeschäft weitermachen müssen. Also das heißt, die Versicherten waren ja trotzdem da, auch wenn wir entsprechend fusioniert wurden. Die haben trotzdem ihre Bedürfnisse und ihre Anliegen gehabt. In der Fusion haben wir 3000 fusionsrelevante Themen identifiziert, die in dieser Fusion abzuarbeiten sind. Und da sind wir noch dabei und das macht Stress. Was aber am meisten Stress macht, den Mitarbeitern, sind die Strukturen in der ÖGK. Also ich habe ein Lieblingsbeispiel, das ist mir in Vorarlberg erzählt worden. In Vorarlberg hat es eine Außenstelle gegeben, da ist im Winter das Heizöl ausgegangen und es sollte Heizöl nachbestellt werden. Das wäre in der Vorarlberger Gebietskrankenkasse zum Abteilungsleiter gegangen, der hätte das Heizöl bestellt, am nächsten Tag wäre der Tankwagen da gewesen und das Heizöl wäre da gewesen. Nicht so in der ÖGK. In der ÖGK gibt es einen Verantwortlichen in der Außenstelle, der muss zu einem Themenfeldverantwortlichen gehen. Der wiederum muss prüfen, ob irgendwo anders in Österreich auch Heizöl gekauft werden muss, wenn man ja gemeinsam einkaufen muss. Der muss sich das dann von seinem Fachbereichsleiter freigeben lassen Und erst wenn das alles erledigt ist, dann geht die ganze Kaskade wieder zurück nach Vorarlberg in die Außenstelle und dann kann das Heizöl bestellt werden. Ich habe dann spaßhalber gesagt, da ist der Winter vorbei sozusagen, bis das entsprechend freigegeben ist. In Personalentscheidungen geht es uns ähnlich. Also das heißt, wir verzögern Entscheidungen in dieser neuen Struktur ganz, ganz stark. Und aus dem Grund ist es so wichtig, dass wir mehr Kompetenzen wieder in die Bundesländer bekommen, dass die Bundesländer in Versorgungsfragen und auch in Beschaffungsfragen weitgehend eigenständig agieren können, weil also sowas zermürbt die Mitarbeiter. Da merken wir durchaus auch in der ÖGK schon entsprechende negative Entwicklungen bei den Mitarbeitern.
Andreas, du hast gesagt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind belastet. Wie schaut es jetzt mit dem Geld aus nach dieser Fusion, nachdem die neuen Gebietskrankenkassen zusammengelegt wurden? Wurde hier Geld entzogen oder war das eine gewinnbringende Fusion?
Na, es wurde jedenfalls Geld entzogen. Das haben wir als Gewerkschaften ja auch massiv kritisiert, nämlich auf drei Ebenen. Es wurde zum einen der Paragraph 319a, mit dem wir von der Unfallversicherung Geld zurückbekommen. Da haben wir bisher in Pauschalzahlungen in der Höhe von 210 Millionen Euro in etwa von der Unfallversicherung pro Jahr zurückbekommen. Diese Zahlungen sind jetzt reduziert worden auf 140 Millionen. Also das heißt, uns fehlen 70 Millionen Euro aus diesem Titel heraus schon. Zusätzlich hat die schwarz-blaue Regierung ein ganz klares Ziel gehabt, nämlich stärkere Privatisierung des Gesundheitssystems. Aus dem Grund hat man uns 17 Millionen Euro aus der ÖGK weggenommen und hat sie transferiert in den Privatkrankenanstaltenfinanzierungsfonds, um diese Privatkrankenanstalten besser zu finanzieren. Da haben unsere Versicherten im Großen und Ganzen gar nichts davon, außer man hat eine private Zusatzversicherung. Und der dritte Punkt ist, dass uns Steuermittel aus den Medikamenteneinkäufen, aus der Mehrwertsteuer in der Höhe von 30 Millionen Euro pro Jahr weggenommen wurden. Also das heißt, uns fehlen hier in 5 Jahren rund 700 Millionen Euro aus dem Titel der SV, der sogenannten SV-Reform. Also es hat mitnichten eine Milliarde gegeben, die ist verschwunden. Also das hat auch der Rechnungshof gesagt, dass aus dieser Milliarde, die kommen sollte, eigentlich ein Defizit von 215 Millionen geworden ist. Und zusätzlich wurden uns rund 700 Millionen Euro in 5 Jahren entzogen. Also das heißt, die ÖGK hat heute ein massives Finanzierungsproblem. Das heißt, finanziell war diese Fusion ein absolutes Desaster.
Wir haben jetzt schon einiges besprochen. Vieles hat sich geändert, auch für die Patientinnen möglicherweise. Welche konkreten Auswirkungen hat denn die Fusion auf die Patienten und Patientinnen? Gibt es da jetzt Leistungen, die ich jetzt vielleicht nicht mehr bekomme oder Leistungen, die ich vielleicht dank der Fusion jetzt schon bekomme im Vergleich zu vorher?
Also wir haben als Arbeitnehmervertreter wirklich gegen den Widerstand der Dienstgeber versucht, in allen Leistungsbereichen eben eine Vereinheitlichung unsere Leistungen auch durchzuführen, und wir haben es weitgehend auch geschafft, dass wir sie nach oben harmonisiert haben. Also wir haben die psychotherapeutischen Leistungen, die physiotherapeutischen Leistungen, die Hebammenleistungen, also alle nicht medizinischen Berufe österreichweit mit Gesamtverträgen abgedeckt. Also das heißt, da gibt es einheitliche Stellenpläne, da gibt es einen einheitlichen Leistungskatalog. Wir haben bei den Heilbehelfen und Hilfsmitteln, also bei den Rollstühlen, bei den Prothesen, bei den Verbandsmaterialien und, haben wir einen österreichweiten Gesamtvertrag mit der Wirtschaftskammer abgeschlossen. Also da haben wir wirklich österreichweit jetzt für alle Menschen die gleichen Voraussetzungen und haben sie weitgehend nach oben harmonisiert. Also das ist uns grundsätzlich schon gelungen. Die Dienstgebervertreter haben hier auch massiv eingebracht, dass es zum Beispiel bei der Krankenordnung Verschlechterungen geben muss. Etwa sollten Dienstgeber auf Anfrage bei der ÖGK erfahren, warum ihre Dienstnehmer im Krankenstand sind, oder wenn Dienstnehmer aufgrund ihrer besonderen Krankenstandssituation, weil sie, was weiß ich, Krebserkrankung haben oder eine psychische Erkrankung haben, halt auch zum Heilungsprozess unterstützend ins Ausland fahren, dann wollten die Dienstgebervertreter, dass die Dienstgeber das bewilligen, dass die Dienstnehmer ins Ausland fahren dürfen. Das macht natürlich unser Chefarzt. Also da hat es verschiedenste Interessen der Dienstgebervertreter gegeben zur Verschlechterung auch der Situation, und das haben wir weitgehend zum Glück abfedern können. Und was wir aber schon ganz klar sehen, und das hat mich ein bisschen erstaunt, auch beim Verfassungsgerichtshofsurteil, wir haben diese Parität ja auch beim Verfassungsgerichtshof bekämpft, und der Verfassungsgerichtshof hat aus meiner Sicht völlig falsch argumentiert und gesagt, die Dienstgeber und Dienstnehmervertreter sitzen hier in der Sozialversicherung in einer Interessensgemeinschaft. Und aus dem Grund ist es egal, ob es da Parität gibt oder nicht. Ja. Und ich sage immer, Interessensgemeinschaft ja, aber mit ganz unterschiedlichen Interessen logischerweise. Ja. Also wenn wir da drinnen sitzen, dann haben wir das Interesse für uns als Versicherte, und ich bin ja auch einer der Versicherten, der 7,4 Millionen ÖGK-Versicherten, mit dem Geld, das wir einnehmen, das Beste zu machen. Die Dienstgebervertreter wollen mit dem Geld das Beste für die Dienstgeber machen. Das ist ihr Job. Ja. Das das werfe ich Ihnen auch gar nicht vor. Interessensgemeinschaft ja, aber eben mit ganz unterschiedlichen Interessen. Und das ist das, was bei uns wirklich sauer aufstößt und was es wirklich massiv ärgert, dass wir nicht mehr selber entscheiden können, was mit unserem Eigentum, was mit unserem Geld passiert.
Gibt es irgendwas, was dich nicht ärgert, sage ich jetzt einmal flapsig? Gibt es auch positive Punkte dieser Fusion für dich?
Die Leistungsharmonisierung ist sicherlich ein positiver Punkt. Das ist keine Frage. Jede Gebietskrankenkasse hat in ihren Bundesland natürlich andere Schwerpunkte gehabt, andere finanzielle Ausstattungen gehabt, wie das Burgenland. Kärnten haben natürlich aufgrund einer älteren Bevölkerung weniger Geld gehabt. Im Burgenland war es so, dass viele Burgenländer sozusagen in der Arbeitszeit in Wien gearbeitet haben, in der Pension, wenn dann die hohen Kosten anfallen, im Burgenland zu Hause waren. Also das Burgenland hat durchaus strukturellen Nachteil gehabt. Und der Vorteil in der ÖGK ist jetzt, dass wir diese Nachteile eigentlich relativ gut ausgleichen können. Also das heißt, es geht sehr, sehr viel Geld sozusagen in die Bundesländer, die eben hier schlechtere Strukturen haben. Das haben wir früher mit dem Finanzausgleich einigermaßen ausgleichen können, aber das ist natürlich jetzt wesentlich mehr Geld, das hier zu diesem Ausgleich entsprechend verwendet wird. Also das ist sicherlich was Positives. Aber wie gesagt, insgesamt hat diese Fusion aus meiner Sicht heute eher noch sehr, sehr viele Nachteile. Speziell die Zentralisierung, das haben wir beide schon gesagt, hier müssen wir wirklich viel dran setzen, dass es in Zukunft zentrale Vorgaben, zentrale Ziele gibt, aber die Umsetzung in den Regionen passieren muss, in den Bundesländern passieren muss, denn die Gesundheitspolitik ist per Verfassung den Ländern zugeordnet. Man kann hier mit den Ländern nicht auf Bundesebene entsprechend zusammenarbeiten. Wir haben hier Themenfeldverantwortliche, und wenn ich dem Salzburger Gesundheitsreferenten sage, wenn er irgendein Gesundheitsförderungsprojekt machen muss, dann muss das in der Steiermark anrufen, weil der Themenfeldverantwortliche für diese Aufgabe sitzt in der Steiermark, dann sagt er, er redet mit Sicherheit mit niemandem aus der Steiermark, der die Situation in Salzburg gar nicht kennt. Ja, das muss man dringend ändern.
Bei uns ist auch Ingrid Reischl, leitende Sekretärin des ÖGB. Ingrid, was sind für dich die positiven Aspekte dieser Fusion?
Ehrlich gesagt hat Andi ja schon angesprochen, die Leistungsharmonisierung, wobei da möchte ich auch einschränken, die betrifft nur die Versicherten der ÖGK. Es ist nicht Ziel, die Leistungen der anderen Krankenversicherungen zu harmonisieren. Das heißt, da gibt es nach wie vor bessere Leistungen. Und das Ziel, das wir eigentlich davor hatten, vor der Reform, war die Leistungsharmonisierung von allen Krankenversicherungsträgern. Und daher muss ich leider diesen Punkt auch ein bisschen einschränken, der zwar Vorteil ist, aber leider nicht für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in diesem Land.
Auch jetzt beim Finanzausgleich merken wir, gerade bei den Selbstständigen, aber leider auch bei den Beamten, dass die sagen, wenn die ÖGK jetzt mehr Geld bekommt für den endlichen Leistungskatalog, möchten wir auch mehr Geld, denn wir bestehen darauf sozusagen, dass unsere Leistungen weiterhin besser bleiben als die Leistungen der ÖGK. Das ist eigentlich eine schizophrene Diskussion, die hier geführt wird, aber das ist auch der ÖVP, sage ich ganz offen, extrem wichtig, dass ihr Klientel einfach bessere Leistungen bekommt als die breite Masse der Versicherten in Österreich.
Ingrid, welche weiteren Herausforderungen siehst du jetzt für die Krankenversicherung in Zukunft?
Eine Herausforderung ist sicher, die Menschen sind derzeit unzufrieden mit der Krankenversicherung. Sie beschweren sich über lange Wartezeiten, über zu wenig Ärzte. Und ich denke, da ist ein Augenmerk drauf zu legen, die Versorgung wirklich zu verbessern. Wir hatten engagierte Ziele, was die Versorgung betrifft. Der Fusionsprozess hat viel Energie geraubt und hat auch dazu geführt, dass die Versorgung nicht so ausgebaut wurde, wie es eigentlich geplant war. Und ich denke, jetzt muss aller Druck dahin gerichtet werden, dass die Menschen wieder zufrieden sind mit ihrem Gesundheitssystem. Eine weitere Herausforderung ist sicher, wir haben eine Pandemie hinter uns. Viele Wissenschaftler reden aber vom Zeitalter der Pandemie. Das heißt, das Gesundheitssystem muss sich so wappnen, dass auch künftige Pandemien, die es durchaus geben kann, leichter handelbar sind. Wir sind mitten im Klimawandel. Wir schwitzen derzeit alle bei absurd hohen Temperaturen. Auch das Thema Klimawandel fordert das Gesundheitssystem enorm. Das alles wäre im Sinne der Versicherten leichter zu handeln, wenn wir wieder die Mehrheit in der Krankenversicherung und auch in der Pensionsversicherung hätten.
Andreas, an dich hätte ich noch eine Frage. Wie steht es jetzt um die medizinische Versorgung bzw. die Versicherungsleistungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Müssen Sie jetzt auf etwas verzichten? Müssen Sie künftig privat mehr zahlen oder können Sie sich auf ein starkes System verlassen?
Ja, das ist eine ganz wichtige Herausforderung. Wir als Dienstnehmervertreter wollen natürlich keine weitere Privatisierung des Gesundheitssystems. Also wir stehen dazu, wir wollen ein stabiles, ein starkes, öffentlich finanziertes, solidarisches Gesundheitssystem, in dem die Kranken sich sicher sein können, dass die Gesunden für sie bezahlen, indem die Alten sich sicher sein können, dass die Jungen für sie bezahlen und indem auch die weniger Begüterten, die ärmeren Menschen sich sicher sein können, dass die Begüterteren, die reicheren Menschen für sie mitbezahlen. Das ist für uns Solidarität. Das war über 100 Jahre selbstverständlich, dass wir so ein System haben wollen. Und dieses System ist ins Wanken geraten, weil natürlich auch gezielt von der schwarz-blauen Regierung die Privatisierung des Gesundheitssystems gewollt war. Das ist nicht zufällig passiert. Das sage ich auch immer wieder. Das war gewollt. Also das, was wir jetzt sehen, ist, dass viele Ärztinnen und Ärzte ins Privatarztsystem abwandern, aus den Spitälern herausgehen und eine Wahlarztpraxis gründen, dass die privaten Krankenversicherungen enorme Gewinne machen. Ich sage das immer wieder, die nehmen im Jahr 2022 2,5 Milliarden Euro an Prämienleistungen ein und bezahlen aber nur 1,4 Milliarden Leistungen aus. Also das heißt, da bleiben im Jahr 1,1 Milliarden Euro an Gewinn übrig bei dieser Sparte private Krankenversicherung. Ja, das ist gewollt und da braucht es wirklich die gesamte Kraft der Sozialversicherung und auch der Sozialpartnerschaft, hier zu schauen, dass wir das wieder zurückdrängen. Wir wollen kein privates Gesundheitssystem, aber die Gefahr, dass wir hier immer privater werden, ist groß. Und aus dem Grund haben wir als ÖGK und aber auch als ÖGB im Finanzausgleich ganz klar eingebracht, dass wir diese Regeln für die Privatmedizin verschärfen müssen. Und wir hoffen so, dass wir wieder mehr Ärztinnen und Ärzte ins öffentliche System auch zurückbekommen. Und diese Dinge muss man jetzt angehen und die muss man zurückdrehen.
Aber ganz kurz abschließend, wir haben ein starkes System.
Wir haben, und da bin ich überzeugt davon, nach wie vor ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem. Wir haben ein gutes Fundament, auf dem wir aufbauen können. Aber wir müssen jetzt wirklich auch darauf achten, dass wir wieder Ärztinnen und Ärzte, aber auch die anderen Gesundheitsberufe wie Pflegekräfte, wie die ganzen Therapieberufe, wie Sozialarbeiter stärker in die Versorgung mit einbinden. Also wir sind eigentlich in einer spannenden Zeit, wo wir das Gesundheitssystem ziemlich umstellen müssen. Ich hoffe, dass die derzeitige Regierung hier auch mitspielt und auch erkennt, dass die weitere Privatisierung des Systems nicht das Ziel sein kann.
Ja, große Herausforderungen warten, glaube ich, auf uns alle, gerade im Gesundheitsbereich. Aber zusammenfassend können wir, glaube ich, sagen, Menschen in Österreich sind durch eine starke Sozialversicherung abgesichert und in den besten Händen. Und das muss auch so bleiben. Danke vorerst an unsere Gäste. Danke Ingrid und danke Andreas. Bevor wir euch jetzt entlassen, unsere treuen Hörer und Hörerinnen wissen das, wie gewohnt, kommt jetzt noch unsere Podcast-Quiz-Frage. Und die passt natürlich auch dieses Mal wieder zum Thema. Nach Kriegsende 1945 begannen die Verhandlungen für das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das ASVG, das 1955 schließlich verabschiedet wurde. Die Frage dazu ist, wie viele Paragraphen, glaubt ihr, mussten die Verhandlerinnen aus den bestehenden Gesetzen studieren und dann entscheiden, ob sie im ASVG aufgenommen wurden? Ingrid, du lächelst schon. Hast du eine Ahnung oder ist das komplett?
Ich muss keine Ahnung. Ich müsste irgendeine Zahl sagen.
Also es sind sicher mehrere tausend gewesen. Also mit 100 ist da gar nichts. Das ASVG hat jetzt also um die 2000 Paragraphen und wenn man sich da überlegt, dass da viele Gesetze in ein Gesetz zusammengepackt wurden und so weiter, ja, reden wir wahrscheinlich über, ich weiß nicht, 3.000, 4.000 Paragraphen, die hier studiert werden mussten. Da bin ich mir ziemlich sicher, ja.
Geht schon eine Lange? Soll er sagen?
Ja, gerne. Ja. Ist schon mal gut eingeleitet.
Ja, ich würde sagen 3.000.
Ja, also die Einleitung war schon ganz gut. Es sind rund 5.000 gewesen, also doch sehr viele.
Gut, das war es jetzt wirklich für euch. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Andreas Huss. Danke fürs Dabeisein.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Und danke auch an dich, Ingrid Reischl.
Danke ebenfalls.
Das war Nachgehört, Vorgedacht, ein ÖGB-Podcast. Über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört, bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Empfehlungen im Freundeskreis. Den ÖGB, den findet ihr selbstverständlich auch auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Auch diese Links wie immer unten in den Shownotes. Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos dazu auf oegb.at. Wir verabschieden uns damit bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
und mit unseren Gästen vorgedacht wird.